Flugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Das Land müsse einen Deal eingehen, bevor nichts mehr übrig sei, so Trump. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
40 Jahre Schengen, also Reisefreiheit innerhalb Europas. Dieses Jubiläum begleitet das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Und es sollte Mahnung sein, dass die Grenzkontrollen so schnell wie möglich enden, so EU-Innenkommissar Brunner. Polen kritisiert erneut, man stimme den Kontrollen an den Binnengrenzen nicht zu. Luxemburg hat bereits im Februar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen das Vorgehen Deutschlands eingelegt und erwartet, so heißt es heute, ein Gutachten dazu im Oktober. Wir hoffen, dass die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge jetzt auch Zähne zeigt, so Luxemburgs Innenminister Gloden.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Ab dem kommenden Jahr haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Bundesländer wollen, dass die Kommunen die Umsetzung flexibel gestalten können. Der Bundesrat hat mehrheitlich beschlossen, einen entsprechenden Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen. Dieser sieht vor, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Ferienzeit nicht nur durch kommunale Schulträger erfüllt werden kann, auch andere Träger sollen die Betreuung anbieten können. Die Bundespolizei hat eine erste Bilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Demnach wurden in den ersten 2 Wochen des Verbots rund 2000 Menschen kontrolliert und 136 gefährliche Gegenstände sichergestellt. Bei den Kontrollen deckten die Beamten auch fast 220 weitere Straftaten auf. In einigen Fällen konnten offene Haftbefehle vollstreckt werden. Der Berliner Senat will noch in diesem Monat ein dauerhaftes Waffen- und Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr beschließen. Es soll dann an allen Bahnhöfen gelten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne und blauer Himmel. Aktuell in Berlin-Marzahn 22 und in Tempelhof 24 Grad, in Grünow 21 und in Senftenberg 27 Grad. Nachts vielfach klar bei 15 bis 9 Grad. Morgen durchgehend sonnig mit 27 bis 31 Grad. Am Sonntag Höchstwerte um 33 Grad, am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 16.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Ulrike Jährling.
Und ich sage herzlich willkommen.
no more blues. I'm going back home. No more blues. I promise. No more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart was right there all along. No more tears and no more sighs. No, no more fears. I've said my last goodbye. If troubles bite me, I swear I'm gonna refuse. I'm gonna settle down. There'll be no more blues. Every day, while I'm far away, my thoughts turn homewards. Forever homewards. I've traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I found was in my hometown. No more blues. I'm going back home. No, 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 no more blues. I'm through with all my wanderings now. I'll settle down, never roam. Find a man, build a home. When we settle, there'll be no more blues.
No more blues, kein Blues mehr. Illusionäre Absichten, würde ich sagen. Irit Dekel hat gesungen, die israelische Singer-Songwriterin, die in London lebt. Von der Kunst zur Politik. Sie werden es in den Nachrichten mitbekommen haben, seit der vergangenen Nacht greift Israel den Iran an. Es gab Explosionen, unter anderem in den Millionenstädten Tabriz, Shiraz und mehrfach in der Nähe der Atomanlage Natanz. Nach israelischen Militärangaben wurde dabei unter anderem anderem eine unterirdische Anlage für die Urananreicherung getroffen. Außerdem wurde fast die gesamte Führung der Revolutionsgarden Luftwaffe getötet. Was bedeutet der Angriff für den Mittleren Osten? Darüber kann ich jetzt hier auf Radio 3 mit der Journalistin Gilda Sahebi sprechen. Sie ist im Iran geboren, lebt in Berlin und arbeitet unter anderem für die Taz, für die ARD und den Spiegel mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und Lage der Frauen im Iran. Guten Tag, Gilda Sahebi.
Hallo, guten Tag.
Sie haben Kontakt mit Menschen im Iran. Wie werden die Angriffe dort gerade wahrgenommen? Israel spricht von einem Präventionsschlag. Wie ist die Wahrnehmung im Iran?
Also ich glaube, wie man das nennt, ist den meisten Menschen relativ egal. Also ich habe mit Leuten in Teheran heute gesprochen und da haben sie eben vor allem erzählt, dass mitten in der Nacht eben diese Einschläge kamen, dass ganz viele Menschen rausgerannt sind in die Gassen, auf die Straßen, weil man Angst hatte, dass irgendwie das Haus getroffen wird oder dass irgendwas passiert. Und vor allem der Unterschied zu den letzten Angriffen auf Israel ist ja, dass die israelische Regierung nicht sagt, wir haben sozusagen unser Ziel erreicht mit diesem einen Angriff, sondern es wurde ja gesagt, das geht jetzt erstmal weiter. Und da ist jetzt gerade vor allem Unsicherheit und Sorge, was es bedeutet und wie es weitergeht.
Es wurde ja eigentlich über ein Atomabkommen verhandelt. Warum gerade jetzt diese Angriffe auf den Iran von Seiten Israels?
Ja, also es sollte jetzt genau am Sonntag nochmal die nächste Runde geben in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA. Ich glaube, dass die israelische Regierung das natürlich sehr lange auch geplant hat. Und auch schon lange sagt, dass das iranische Regime immer näher kommt, dass man tatsächlich auch Atomwaffen hat, die man auch einsetzen kann. Ich glaube, dass deswegen diese lange Planung wichtiger ist, als welcher konkrete Zeitpunkt es ist. Also ich glaube, es war sehr klar, dass sie das irgendwann machen wollen, dass man auch vor allem die Unterstützung der USA hat. Und ich weiß jetzt gar nicht, dass es heute Nacht passiert ist, ob das sozusagen so aussagekräftig ist. Aber es ist einfach passiert, weil die israelische Regierung schon lange sagt, dass sie das iranische Atomprogramm stoppen wollen.
Es hat sich angebahnt. Es geht immer wieder um die Anreicherung Uran, das waffenfähig gemacht wird. Das ist der Kern des Problems, so wird es gesagt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der hält die Angriffe für richtig. Was meinen Sie dazu?
Also mir fällt sehr schwer, so große Sachen als richtig oder falsch zu werten, sondern ich versuche einfach das zu beschreiben und zu überlegen, was eben passieren kann. Also es gibt natürlich verschiedene Wahrnehmungen auf diesen Konflikt und jede Seite wird sozusagen was anderes sagen. Wie gesagt, das hatten wir gerade gesagt, aus der Sicht der israelischen Regierung, da hat der Benjamin Netanyahu eine Ansprache auch per Video gehalten, die übrigens auf Englisch gehalten wurde, was auch wieder zeigt, dass er sich damit weniger an die eigenen Leute im Land wendet, sondern eher an die iranische Bevölkerung. Das macht er oft, dass er dann Englisch spricht, aber auch an die Welt. Und da hat er wirklich auch ganz starke Worte benutzt und meint, es geht hier um das reine Überleben unseres Volkes, also Israel, des Staates.
Sie sagten, er hat sich auch an die iranische Bevölkerung gewandt, auf Englisch eben. Man muss ja sagen, viele Iraner sind auch mit dem Regime nicht einverstanden. Ja, kann so ein Angriff die Regierung in Gefahr bringen?
Also das ist tatsächlich so, dass der Großteil der iranischen Bevölkerung dieses Regime, ich würde fast sagen, hasst und nicht möchte, dass dieses Regime existiert. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, das sind 80-85% der Bevölkerung, also die Menschen, die nicht in irgendeiner Art und Weise mit dem Regime zu tun haben, also von ihm profitieren, finanziell oder anders. Das heißt, es gibt innerhalb der Bevölkerung natürlich auch Menschen, die Hoffnung haben, dass es eine Dynamik auslöst, die das Regime stürzt. Ich glaube, sie wissen aber auch sehr genau, dass es nichts ist, was mit einmal passiert, sondern das Regime ist tatsächlich zurzeit sehr geschwächt. Das hat vor allem auch außenpolitische und natürlich auch innenpolitische Gründe. Außenpolitisch, weil in den letzten anderthalb Jahren ihre Verbündeten reihenweise verschwunden sind, im Prinzip gefallen sind. Also die Hamas, die Hezbollah und vor allem auch Assad. Also Assad, Syrien war ein sehr wichtiger Standpunkt für das iranische Regime und auch Machtpunkt. Das heißt, dass sie sehr geschwächt sind und dass alles, was in dieser Richtung passiert, also dass eben, Sie haben es gesagt, dass Menschen der höchsten Riegen umgebracht wurden, also militärische Führer, dass da eben die Hoffnung besteht, dass vielleicht innerhalb des Regimes Friktionen entstehen. Also dass Leute, die das Regime stützen, dass sie sagen, ihr habt uns Macht versprochen und Schutz und Geld, ihr könnt uns das vielleicht gar nicht mehr bieten, weil das israelische Regierung hat ja wirklich in Wohngegenden einzelne Personen getötet vom Regime. Und das ist, glaube ich, eine Dynamik, die sowas eher verstärkt, dass eben das Regime von innen geschwächt wird, dass einfach die Leute dem Regime nicht mehr folgen. Aber das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Also das ist ein längerer Prozess.
Frau Sahebi, wie ist denn Ihre Einschätzung? Was sollten die europäischen Staaten in diesem Konflikt tun? Vielleicht auch, ja, um die iranische Zivilgesellschaft zu stärken?
Ja, ich glaube, das wäre mal der wichtigste Punkt, den auch Exil-IranerInnen und auch Aktivisten im Ausland immer wieder sagen, seit Jahren und ganz besonders auch seit der Protestbewegung Frau Leben Freiheit vor 2,5 Jahren, dass die ausländischen Regierungen nicht ständig mit dem iranischen Regime verhandeln oder sich nach dem richten, sondern die Zivilgesellschaft stärken, dass man sich an die Seite derer stellt, die für Menschenrechte kämpfen. Also es hat vor allem auch Deutschland und auch die europäischen Staaten haben das nie gemacht. Also das ist einfach nie passiert und da ist auch im Land sehr viel Wut auf Europa und den Westen.
Für diesen Moment und an diesem Punkt erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich habe gesprochen mit Gilda Sahebi, der Journalistin, über die jüngsten Angriffe Israels auf den Iran und wir sind gelandet bei dem, was wir auch in Europa tun könnten. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
I just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. What can I do? What can I do? To get back to your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender. Mississippi River, if you would give me another star, girl. What can I do? What can I do to get back to your heart? I'd swim the Mississippi River. What can I do? What can I do? Get back to your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me enough start, girl.
Leon Bridges holt den Soul der 60er ein bisschen ins Heute. Und wir wechseln jetzt hier ein bisschen Richtung Jazz. Wir haben eine Aufnahme mit dem Esbjörn Svensson Trio für Sie, benannt nach dem legendären schwedischen Pianisten. Das Trio hat ja dem Jazz ein bisschen eine neue Richtung gewiesen, immer auch mal Anleihen in Rock und Pop genommen. Beim Label ACT haben die immer aufgenommen und dieses Label veranstaltet sogenannte ACT Nights in der Berliner Philharmonie bzw. im Kammermusiksaal. Und übermorgen am Sonntag um 20 Uhr gibt es diesmal ein Tribute to Esbjörn Svensson Trio. Die Geschichte wird nämlich weitergeschrieben. Der Svenssons Bassist und sein Schlagzeuger haben sich 2023 mit drei Freunden zusammengetan. Die musizieren also wieder und schreiben die Trio-Geschichte weiter, wenn auch nicht mehr als Trio. Es gibt noch Karten für Sonntag für die ACT Night in Gedenken an das Esbjörn Svensson Trio. Und wir hören jetzt das Original in My Garage.
Thank you.
Das Esbjörn Svensson Trio mit In My Garage. Und nochmal der Hinweis, für Sonntag gibt's noch Karten für die ACT Night in Gedenken an das Esbjörn Svensson Trio in der Berliner Philharmonie. Und wir haben jetzt Musik, die eine wirklich sehr interessante Mischung darstellt. Text vom Dichter Allen Ginsberg, Musik vom Komponisten Robert Schumann, zusammengebracht und gesungen von Malakoff Kowalski. Ja, lassen wir uns mal drauf ein. Neu. Also ich hab's gemocht und traue mich jetzt kaum, das Schlagzeug abzuspielen, muss ich aber.
Where you came from. Free, don't give up, don't.
Musik von Soul ist das hier, dem britischen Musikkollektiv. Free hieß der Titel eben, frei.
Radio 3, Kultur kompakt.
Und dafür ist mein Kollege Thorsten Föste ins Studio gekommen. Es heißt Aufatmen bei den Schlössern, Museen und Gärten in Berlin und Brandenburg.
Denn die Einigung mit dem früheren Herrscherhaus Hohenzollern zu bedeutsamen Kunstgegenständen in diesen Einrichtungen, die hat die letzte Hürde genommen. Heute gab das Kuratorium der Stiftung Deutsches Historisches Museum seine Zustimmung zu der geplanten Verhandlungslösung. Das hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jetzt mitgeteilt. Zuvor hatten bereits die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zugestimmt. Die Hohenzollern hatten lange Kunstwerke und früheres Eigentum des letzten deutschen Kaisers vom Bund sowie eben von den Ländern Berlin und Brandenburg zurückgefordert. Da ging es beispielsweise um ein Bild des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, gemalt von Lukas Cranach dem Älteren. Es ging um barocke Elfenbeinmöbel oder auch das Tafelservice von 1750 für den Preußenkönig Friedrich II. Erworben. Die Kunstgegenstände, die sollen nun überwiegend in eine gemeinsame, gemeinnützige Stiftung Hohenzollerscher Kunstbesitz übergehen, so heißt sie. Die Stiftung wird sie dann dauerhaft in den Sammlungen der Schlösserstiftung, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und eben dem Deutschen Historischen Museum für die Öffentlichkeit bewahren. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle, die spricht von einer klugen Lösung und vom Zerschlagen eines gordischen Knotens. Und ihre Berliner Amtskollegen Sarah Wedel-Wilson, die betonte die identitätsstiftende Rolle der für diese Öffentlichkeit gesicherten Kunstschätze.
So, und jetzt kommt der Hammer. Seit heute ist Johann Sebastian Bach live zu erleben. Wie geht das?
Der Barockkomponist, der ist seit heute in Leipzig als Avatar, also künstlich, zu erleben. Während eines einstündigen Gesprächskonzerts im historischen Sommersaal des Bach-Museums erzählt dieser computergenerierte Musiker aus seinem Leben und spielt eigene Werke am Cembalo. Die Gäste können mit Hilfe von sogenannten Augmented Reality Brillen in eine Zwischenwelt eintauchen, so nett ist das Museum. Das Publikum erhält bei den Vorstellungen Einblick in Leben und Werk des Barockkomponisten. G.S. Bach Live in Concert, so heißt die Sache. Heute hatte das im Rahmen des Bachfestes Premiere. Und die für diese Mixed Reality notwendige Technik, die wurde von einem Leipziger Unternehmen entwickelt. Und das Drehbuch, das schrieb der Intendant des Leipziger Bachfestes, Michael Maul. Und so klingt er, dieser Bach.
An Beifall von meinen Landsleuten hat es mir in Thüringen nie gemangelt. Übrigens nicht nur dort. Anno 1717 trug es sich zu, dass sich der in Frankreich berühmte Klavierspieler und Organist Marchand am Hofe zu Dresden hören ließ. Marchand war so glücklich, dass ihm seine Majestät der König eine ziemlich starke Besoldung anbot. Aber das unerträgliche Eigenlob des Franzosen schmeckte den Dresdner Hofmusici überhaupt nicht.
Wunderbar, ne? Bach sechselt, aber die Veranstaltung heißt G.S. Bach Live in Concert.
Vielleicht heißt es auch J.S. Bach Live in Concert. Ich weiß es gar nicht genau. Beim Vorlesen habe ich auch gedacht, es könnte beides sein. Die Texte dieses virtuellen Auftritts des Komponisten, für die gibt es historische Fakten und Zitate. Und in diesem Sommersaal des Leipziger Museums, was natürlich früher kein Museum war, da soll Bach einst tatsächlich musiziert haben. Der Bachfest-Intendant Maul, für ihn verbindet dieses Projekt Wissenschaft und Unterhaltung. Und dieser Bach-Avatar, der geht demnächst auch auf Reisen. Gastspiele gibt's unter anderem in Paraguay, in Kuala Lumpur oder auch in New York.
Wird dann das Sechseln übersetzt? Müssen wir alles noch rauskriegen. Ich finde es hochspannend. Heute Abend starten die Moabiter Orgelspiele 2025. Die stehen in diesem Jahr unter dem Motto Zeitenwenden.
Genau, und heute Abend beim Eröffnungskonzert mit Maximilian Schnaus an der Orgel in der Reformationskirche in der Beuselstraße geht's los. Das Motto heute Abend, Zeiten hören. Dieses Eröffnungskonzert, das will musikalische Zeitenwenden unmittelbar erlebbar machen. Da gibt es barocke Klarheit, mystische Klangvisionen des 20. Jahrhunderts, mittelalterlich inspirierte Polyphonie und auch experimentelle Moderne. Das geht zwischen Vogelstimmen hin und her, Orgelpunkten, strenge Passacaglien. Die Orgel wird zur Chronistin großer Umbrüche und zu einem Resonanzraum für eine Reise durch mehr als 400 Jahre Orgelgeschichte oder Musikgeschichte. Werke wie dieses von Olivier Messiaen. Olivier Messiaen war das. Oder es gibt auch Werke wie dieses von Johann Sebastian Bach. Maximilian Schnaus, der Organist heute Abend, der ist eine feste Größe in der Berliner Orgelszene. Er verbindet ein tiefes Verständnis für die Musiktradition mit dem Mut zu Neuem. Das Eröffnungskonzert heute Abend in der Moabiter Orgelspiele heute Abend in der Reformationskirche, das ist in der Beusselstraße 35. 19 Uhr geht's los, der Eintritt ist frei und die Moabiter Orgelspiele, die gehen dann morgen und übermorgen mit zahlreichen Konzerten weiter.
Vielen Dank, Thorsten.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia. In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sans Souci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och-Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Heute um 20 Uhr in der Friedenskirche Sans Souci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Bringt mich zum Lachen, diese Musik war vom Album Laterna Magica. Und jetzt möchte ich Sie einladen. Folgen Sie mir doch mal in die etwas sagenhafte Welt der Geschichten. Ein alter Mann wirft seine Augen hoch in einen Baum, in eine großgewachsene Pappel, um eben von dort oben sehen zu können. Wenn er wieder seine eigene Perspektive einnehmen möchte, dann ruft er einfach: Augen, kommt zurück. Das ist die Zauberformel, auf Englisch Eyes Come Back. Und so lautet eine Ausstellung, die ab heute im Savvy Contemporary zu sehen ist, dem Kulturzentrum in Berlin-Wedding. Und dazu ist die Künstlerin Setare Shahbazi jetzt bei uns im Studio. Geboren ist sie im Iran, aufgewachsen in Deutschland, jetzt Berlinerin. Herzlich willkommen auf Radio 3.
Danke für die Einladung.
Ja, Eyes come back, Augen kommt zurück. Die Fabel, die ich gerade angerissen habe, die ist ja durchaus komplexer. Es ist eine indigene nordamerikanische Geschichte und sie begleitet Sie schon sehr lange. Was fasziniert Sie an den verschiedenen Weisen des Sehens, die an dieser Geschichte mit drinstecken?
Ja, selbstverständlich der dauerhafte Perspektivenwechsel, den die Geschichte beschreibt. Das Verlangen, Dinge aus einer Entfernung zu sehen, aus einer Art Vogelperspektive, um Verbindungen herstellen zu können, zwischen Gleichzeitigkeiten von Bewegungen, von Erfahrungen, genau. Aber in der Fabel geht es ja auch eben darum, das Bedürfnis, die Augen wieder zurückzuhaben, damit man die Informationen, die man durch eigene erfahrene Welten gesammelt hat, auch genauso und dadurch auch verkörpert hat, auch verarbeiten kann. Ich finde, gerade in so Zeiten, wo sehr vieles zeitgleich passiert überall auf der Welt, ist genau diese Vogelperspektive genauso wichtig wie die sehr persönliche Erfahrungswelt von Menschen, die diese Strömungen aus unterschiedlichen Perspektiven mitleben und dadurch Zeugen werden, wandelnde, also wirklich gelebte Zeugen werden von dem, was um uns herum passiert, was ja im Großen und Ganzen ein internationaler Ruck ist in Autoritarismus und Faschismus, den wir erleben.
Jetzt müssen Sie uns erklären, wie Sie diese Fabel reinholen in Ihre Ausstellung.
Als ich angefangen habe, über diese Arbeit, über diese Ausstellung nachzudenken, das war im Ende 2023. Und es sollte eigentlich eine Einzelausstellung werden, die jetzt stattfindet. Ich konnte mir partout in den letzten Jahren nicht vorstellen, als Einzelkünstlerin irgendetwas zu tun, weil ich gar nicht weiß, wie man als einzelne Person momentan atmen kann, wenn man keine Gemeinschaft hat und keine Community. Mir war das extrem wichtig, auf schon vorhandene Kollaborationen aufzubauen und dadurch auch die Möglichkeit haben, genau über meine eigenen Perspektiven hinaus Zeugin zu werden von genau solchen Erfahrungen, die man hat in unterschiedlichen Ländern, an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeitlichkeiten.
Wir versuchen mal für unser Publikum ein Bild zu malen. Was können wir sehen? Im Zentrum der Ausstellung steht eine Fotografie, die Sie schon lange aufbewahren. Was ist auf der zu sehen und was stellen Sie mit dieser Fotografie auch an?
Also grundsätzlich basiert meine Arbeit immer auf visuellen Notizen, die in Form von Fotografien, Bildern kommen, die uns überfluten. Die Ausstellung ist letztendlich eine Intervention, ein begehbarer Raum, der basiert auf ganz vielen solcher festgehaltenen Bilder oder Momente, die sich in einer bühnenartigen Verschachtelung an Raumerfahrungen aufbaut. Das sind mehrere Raumsituationen, die man durchgehen kann. Die sind jeweils entstanden in Gespräch mit unterschiedlichen Menschen, auch über die verschiedenen letzten 15 Jahre hinweg.
Aber was sind so Motive auf diesen Bildern? Ich brauche
genau.
Ein Bild.
Es sind wirklich es sind momenthafte Aufnahmen, die für mich funktionieren wie Notizen, wie andere Menschen sich irgendetwas aufschreiben, wenn sie nicht vergessen möchten.
Ja.
Und es sind Erinnerungen an entscheidenden Momenten, auch vielleicht sehr persönlichen oder auch sehr gesellschaftlich und politisch relevanten Momenten, die man festhalten möchte, weil man einer anderen Form von Geschichtsschreibung vielleicht momentan nicht so gut trauen kann. Und letztendlich sehen wir eben, man sieht diese bühnenartigen Elemente, man sieht Vorhänge, man sieht Farben, man sieht eine Malerei von der Berliner Künstlerin Ann-Christine Hamm, man sieht eine Installation von der iranischen Künstlerin Rehana Mehrad, mit der ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, die erst aber seit 2 Jahren in Berlin ist. Man hört die Stimme von einer libanesischen Schriftstellerin Miren Arsanius, die in New York ist, in einem Soundpiece, in dem das sich über eine Situation, das Antedum heißt, und sich genau mit so einer Situation auseinandersetzt, in der wir gerade sind, nämlich der Moment, bevor eine schreckliche Diagnose oder eine schreckliche Situation uns widerfährt oder wo wir mittendrin sind schon. Also es gibt eine Soundarbeit, es gibt eine Installation, es gibt aber auch Activations, wie man das in der Sprache von Savvy Contemporary nennt, in dem Veranstaltungen diese verschiedenen Räume auch beleben. Die finden über die Ausstellungsdauer statt und machen auch diesen Ort und diese Arbeit auch anders erfahrbar.
Sie arbeiten ja auch mit dem Satz eines kaschmirischen Dichters: Meine Erinnerung kommt deiner Geschichte in die Quere. Das finde ich spannend.
Der Satz ist tatsächlich, wissen Sie, das Team von Savvy ist extrem international aufgestellt. Dieser Satz kommt von einer der Kuratorinnen, die aus der Region kommt und genau das nachvollziehen kann, dass die Dinge, wie wir sie sehen, wie man aus bestimmten Perspektiven sehen kann, wirklich nicht übereinstimmen mit dem großen Bild, das wir immer wieder in den westlichen Medien über die Zusammenhänge der Welt bekommen. Und indem wir versuchen, diese Erinnerungen festzuhalten und sie anders zu erzählen und auch weiterzugeben in einer anderen Form von Erzählung, kommen genau ganz andere neue Geschichten zusammen, die vielleicht ein anderes Bild aufmachen als das, was als Narrativ festgelegt werden soll.
Und so kommen wir ins Gespräch über die vielen Perspektiven. Herzlichen Dank für die Erläuterung, soweit das im Radio jetzt ging. Nutzen Sie doch am Radio Ihre Augen. Die Ausstellung Eyes Comeback von Sitara Shahbazi, ich übe den Namen, habe ich versprochen, läuft ab heute bis zum 3. August das Savvy Contemporary. Das finden Sie in der Reinickendorfer Straße 17 im Berliner Wedding. Immer Donnerstag von Sonntag ist geöffnet von jeweils 14 bis 19 Uhr, und auf der Website gibt es auch sehr gute Erklärungen zum Konzept. Ihnen vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank Ihnen.
Das war Aline Cohen mit ihrer Aline Cohen Band. Die mexikanische Singer-Songwriterin lebt ja in Berlin und tritt am kommenden Mittwoch im Luftschloss auf. Auf dem Tempelhofer Feld, da ist ja dann das Festival von Luft und Liedern, das Liedermacher-Festival, das nächste Woche angesagt ist mit unter anderem auch Moritz Krämer, Dota Kehr, Felix Mayer. Das Konzert von Aline Cohen ist leider schon ausverkauft, aber am Sonntag, dem 13. Juli, da ist Aline Cohen mit ihrer Band zu Gast im Amphitheater am Senftenberger See. Und dafür gibt's noch Karten. Und das ist doch auch vielleicht der viel schönere, weil grünere Ausflug. Also 13. Juli in Senftenberg, Amphitheater, Aline Cohen. Aber ja, Chaka, eindeutig Mambo war das. Die Class Brothers and Cuba Percussion haben wir hier gehört mit Musik von ihrem Album Jazz Meets Cuba. War auch deutlich zu hören. In der nächsten Stunde geht es bei uns um die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Die eröffnen ja morgen Abend.
I saw you in an old video and you looked so beautiful. Shot golden hair, your smile I will not forget. Can't forget you in that old video and how you watch over me. If it was not for you, then
Die Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo-Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni. In zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Der Iran sprach von einer Kriegserklärung und kündigte eine harte Gegenreaktion an. Mehrere iranische Angriffe mit Drohnen hat die israelische Luftabwehr inzwischen abgefangen. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. US-Präsident Trump hat den Iran dazu aufgerufen, ein Abkommen über sein Atomprogramm abzuschließen. Bundesinnenminister Dobrindt hat die nächtlichen Angriffe Israels positiv bewertet. Er sagte, er sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Sicherheit und Existenz des Landes dienlich seien. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten zur Zurückhaltung auf. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland sollen stärker geschützt werden, das kündigte Innenminister Dobrindt an. Bundeskanzler Merz wurde bereits gegen 4 Uhr morgens über die Militärschläge informiert von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Merz erklärte, Israel habe das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Die Bundesregierung ruft aber beide Seiten dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen können. Ähnlich äußert sich Außenminister Wadephul, der gerade in Kairo ist. Der Iran habe es sich zur Aufgabe gemacht, Israel zu vernichten. Das iranische Nuklearprogramm sei eine Bedrohung für die gesamte Region, insbesondere für Israel.
Die EU hat den unbürokratischen Schutz für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein weiteres Jahr verlängert. Die Innenminister der Mitgliedsländer haben einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission einstimmig angenommen. Ukrainerinnen und Ukrainer können damit weiter ohne Asylverfahren Schutz bekommen. Bei dem Treffen in Luxemburg gab es teils deutliche Kritik an Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche von Luxemburgern in Deutschland. Die Kontrollen widersprechen nach seinen Worten dem Spirit von Schengen. Ähnlich äußerten sich die Minister